Hallo zusammen. Heute begrüßen wir euch zu unserer zweiten Podcast-Folge und wollen mit euch über Rollenbilder in der Gesellschaft sprechen. Dazu haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen, die Bürgermeisterin der Gemeinde Mettingen, Christina Reimann. Und sie stellt sich euch jetzt mal kurz vor.
Ja, das mache ich gerne. Christina Reimann ist mein Name. Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, 16 und 13 Jahre alt sind die Jungs inzwischen. Ja, seit 2014 bin ich Bürgermeisterin hier in Mettingen und ja, das als kurze Vorstellung an dieser Stelle, glaube ich.
Vielen Dank. Und auf der anderen Seite Frau Luz-Gerbe-Schmidt. Ihr kennt sie schon aus den vorherigen Folgen. Wir freuen uns auf einen interessanten Austausch und möchten gleich beginnen. Wir vergleichen die Rollenbilder unserer Gesellschaft damals und heute und starten mit einem Zitat der Bundeszentrale für politische Bildung. Traditionell ist ein Geschlechterrollenverständnis dann, wenn der Frau die familiären Inaktivität, das heißt die Belange der Kinder und des Haushalts zugeordnet werden, dem Mann hingegen die Außenaktivitäten und hier in erster Linie die finanzielle Versorgung der Familie. Zitat Ende. Und nun die Frage an die Gesprächspartnerinnen. Wie ist eure Meinung dazu?
Ja, ich war fast ein bisschen erschrocken, als ich gelesen habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast, dass dieser Beitrag aus 2020 ist. Ja gut, es ist ja auch die traditionelle Rolle des Geschlechterrollenverständnisses, aber naja, das ist, glaube ich, nicht mehr der Stand der Dinge heutzutage.
Das glaube ich auch. Ich glaube sehr sicher, dass das sehr viel verändert schon ist. Und glücklicherweise.
Rückblickend auf eure Lebenserfahrung und eure, wenn ihr sagt, die Rollenbilder haben sich heute geändert, wie habt ihr die Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht? Liebe Christina, vielleicht fängst du wieder an.
Ja, das mache ich. Gut, aufgrund meines Alters kann ich ja auf diese Rollenbilder noch gar nicht so lange zurückblicken wie Lois, aber ich glaube, das hat sich gerade auch in den letzten Jahren noch mal extremst gewandelt. Ich habe eben gesagt, darum habe ich es in der Vorstellung auch erwähnt, unser ältester Sohn ist inzwischen 16, der ist damals mit 2 Jahren in den Kindergarten gekommen. Das war vor jetzt 14 Jahren längst noch nicht selbstverständlich. Wenn ich jetzt auf die Entwicklung in den Kindergärten schaue und auch wie viele Kindergärten in den letzten Jahren alleine hier in Mettingen dazugekommen sind, alleine da hat sich sehr, sehr viel getan. Heute ist es ja im Prinzip fast normal, dass Kinder mit 2 Jahren in den Kindergarten gehen. Und wenn man betrachtet, 14 Jahre sind eigentlich zurückgeblickt gar keine lange Zeit. Aber es hat sich unheimlich viel getan. Immer mehr Frauen streben nach Karriere. Andererseits sind sie aber auch darauf angewiesen, glaube ich, auf diese Doppelverdienerrolle heutzutage häufig, dass sowohl Männer als auch Frauen im Beruf bleiben, auch nach der Kindererziehung oder während der Kindererziehung. Es findet aber auch eine weitaus größere Akzeptanz inzwischen, glaube ich. Und es sind einfach mehr Unterstützungsmöglichkeiten da. Die Rollenverteilung wird immer flexibler. Ich sehe es auch bei uns in der Gemeindeverwaltung oder im Rathaus allgemein. Immer mehr junge Männer gehen auch in Elternzeit. Die möchten die Verantwortung übernehmen und nicht mehr nur der Frau die Kindererziehung überlassen. Es gibt auch immer mehr Männer, die in Teilzeit inzwischen arbeiten. Auch das ist selbstverständlicher geworden, muss man an der Stelle einfach sagen.
Ja, das ist zum Beispiel gerade das Gegenteil, was ich erfahren habe natürlich. Es war ja so, dass ich gerne weiter studieren wollte und da durfte ich nicht, weil mein Vater sagt, Mädchen heiraten sowieso und allgemeine Bildung, das reicht. Also so war das Denken, in dem so lange ist es auch noch nicht mal her. Und dann denke ich immer, was sich da schon viel verändert hat. Und das Schöne ist, dass ich finde, dass das unglaublich viel in der Gesellschaft dadurch verändert hat, aber auch für Mädchen und Jungen beide. Und das ist es immer wieder, was ich dann auch da so ein wenig habe, dass ich dann sage, die kleinste Zelle ist in der Gesellschaft ist die Familie. Und da ist so extrem wichtig, was da alles stattfindet. Das kann man auch sehen, eigentlich so, wenn man jetzt zurückdenkt an Herren, die jetzt die Macht haben, was da in die Familie früher los war. Und das ist, wie wichtig Familie ist und auch die Möglichkeit, dass Mann und Frau zufrieden sind. Das finde ich.
Ja, und die Zufriedenheit ist, glaube ich, da, wenn die Rollen einfach auch gleichberechtigt sind an der Stelle. Ja, genau. Das trägt auch zu einer Zufriedenheit bei, dass nicht einer die Verantwortung für alles trägt.
Genau, und ich finde, Kindererziehung ist keine kleine Kleinigkeit. Ich finde es schon eine sehr schwierige Sache, fragt viel Nerven und so weiter. Aber ich finde es auch, was wir als Erwachsene dazu lernen, ist extrem viel. Weil ich finde, ob man sich zurückstecken muss oder ob man mal aushalten muss, dass es nicht alles so perfekt läuft, dass ein Kind krank ist und so weiter, dass wir immer auch wieder umdenken müssen. Und diese Flexibilität finde ich extrem toll, was man für später auch braucht. Gerade auch im Beruf und auch als Erwachsene, was man dazu lernt.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das in die Zukunft strahlt, dadurch, dass Kinder auch das natürlich wahrnehmen. Kümmert sich jetzt nur die Mama oder kümmern sich beide gleichberechtigt auch drum? Aber natürlich ist das auch immer mit Schwierigkeiten verbunden. Das muss man auch ganz klar sagen. Und ich glaube auch, dass Frauen vielleicht auch gar nicht so immer aus ihrer Haut können. Das ist einfach seit Ewigkeiten auch unsere Rolle gewesen, die Kindererziehung, die Hausarbeit und dementsprechend fühlen viele sich, glaube ich, zu großen Teilen trotzdem verantwortlich, auch wenn sie beispielsweise Vollzeit berufstätig sind.
Genau, aber das ist vielleicht auch eine Wahrnehmung in dem Sinne, wo man dazulernen kann. Und ich musste auch dazulernen, dass es anders ist und auch anders sein kann. Und ich denke immer wieder, auch als Frau muss man sich, finde ich, in die ersten Jahre, wenn es geht, doch ein wenig zurücknehmen. Auch das ist etwas. Verzichten lernen ist auch etwas, was in dieser Zeit sehr, sehr schwierig ist, wenn man so guckt. Und ich finde das nicht schlimm, weil man später das alles wieder einholen kann. Und das Einzige, was ich wirklich für die jetzige Frau sehr schwierig finde, ist und bleibt für mich diese Sachen, dass man, wenn man den Kindern dann auch etwas länger zu Hause bleibt, dass man dann Nachteile hat, auch wenn man wenige Stunden macht, dass man nachteilig ist für die Rente und so weiter. Und ich finde, da ist die Frau eigentlich nicht richtig aufgestellt, wenn ich sehe, dass es auch anders kann. In Schweden ist es anders. Und deswegen finde ich diese Art und Weise, dann kommen wir natürlich auf andere Sachen, aber ich finde, wir können dazu lernen noch und das kann noch etwas besser eigentlich auch für die Frau gemacht werden in dem Sinne, auch von der Politik hier. Und ich finde es wichtig, dass eine Frau die Möglichkeit hat, Mutter zu sein und ich finde es sehr wichtig, auch ein Vater zu Vater sein.
Ja, auf jeden Fall. Da hat sich natürlich mit Elterngeld, Elternzeit in den letzten Jahren auch sehr viel entwickelt. Und ich glaube oder hoffe einfach, dass sich das in den nächsten Jahren auch noch weiterentwickelt.
Luz, in deinem Buch schreibst du bzw. zitierst du Frau Marinitsch in Cheerios mit dem Zitat, das Gespräch zwischen Männern und Frauen müssen wir vertiefen, der Frau Freiräume vom Muttersein schaffen, dem Mann Freiräume fürs Vatersein schaffen. Er beschreibt ja schon in etwa das, was ihr gerade kurz erörtert habt. Wie relevant betrachtet ihr dieses Zitat in eurem täglichen Leben, in eurem täglichen Miteinander? Familie übertragen auf Gesellschaft?
Ja, das ist schon sehr relevant, weil jeder hat die Verantwortung, individuell da auch eine gute Lösung zu finden. In der Familie, in der Partnerschaft. Und ich glaube, dass eine gute Lösung an der Stelle einfach auch für eine gute Entspannung auch im Familienleben sorgen kann, wenn schon diese Punkte da beachtet werden, dass sowohl die Frauen ihre Freiheit haben, du hast es eben schon mal gesagt, aber natürlich auch zurückstecken in den ein oder anderen Fällen, aber die Männer eben auch das Vertrauen der Frau haben, dass sie ein guter Vater sind und dass sie die Vaterrolle gut ausführen. Und das wird auch immer stärker der Fall, glaube ich, aus meiner Beobachtung heraus, dass da wirklich die Männer gerne die Verantwortung übernehmen möchten. Und das sollten die Frauen, ich habe es eben schon mal gesagt, sollten viele Frauen denen auch einfach mal zutrauen.
Das glaube ich auch. So hatte ich eine ganz tolle Begegnung eigentlich in einem Zug, wo ich nach Süddeutschland unterwegs war. Und da war ein Vater und dann lief mir ein kleines Kind so von 3, 4 Monaten auf dem Rücken und wollte das also endlich mal zum Schlafen bringen. Dann habe ich ihm angesprochen, dass ich das so schön finde, dass Väter jetzt auch wirklich Väter sind. Und dann blieb er stehen und hatten wir so ein Gespräch von 2, 3 Minuten. Und das war so extrem nett, dann sagte ich zum Schluss, aber das ist es nicht alleine. Sagte er, es ist auch ganz toll für die Beziehung. Sagte er, meine Frau macht das Vormittag, ich mache es Nachmittag. Klasse, sagte er. Und das war das Ende vom Gespräch. Und dann denke ich auch, auch das ist schön, weil da kommt natürlich auch wenigseits Respekt. Ja. Weil dieses Muttersein hat man immer so etwas abgetan. Und ich finde auch, das zu merken, wie schwierig Kindererziehung ist. Und wie schwierig es ist, auch Zeit aufzubringen, weil wenn man dann auch noch berufstätig ist, als Mann, als Frau, dann ist es auch sehr schwierig, wie können wir es am besten machen. Nicht, dass das alles nach Schema F abläuft, aber dass man doch Zeit und Liebe für die Kleine aufbringen soll. Und wie wichtig das ist, gerade für unsere Gesellschaft jetzt. Und ich vergleiche das eigentlich auch immer wieder mit so Herrschaften, die jetzt an der Macht sind, wenn man danach guckt, was da abgelaufen ist in diesen Familien und wissen jetzt, dass das also auch auf das spätere Leben so viel Auswirkung hat. Mhm. Das ist eigentlich das Traurige jetzt.
Das ist schon erschreckend.
Ja, schon ganz. Ja. Und wie wichtig eigentlich dann für uns, eigentlich hier jetzt in der Politik auch, wie wichtig diese Familie eigentlich, also als kleinste Zelle der Gesellschaft, wie wichtig die, wenn die optimal funktioniert, dann kriegen wir auch tolle Erwachsene. Ja. Und dann kriegt man auch viel Kreativität und Entwicklung und alles ist eigentlich das Beste, was es sein kann.
Ja, das glaube ich auch. Und wie gesagt, diese Ausgewogenheit gehört dazu. Da gehört aber auch, da gehören auch Reibereien zu, da gehören Niederlagen zu. All das muss in einer Familie stattfinden. Das müssen Kinder auch lernen. Und das können sie am besten erstmal in der Familie.
Das Schönste ist das Beispiel, was Sie sagen, mit Niederlagen. Wenn es dann wirklich Menschen gibt wie Herr Trump, die dann ihre Niederlage anerkennt. Also das Gleiche ist in Brasilien. Das ist eigentlich eine Sache, wie wichtig der Sohn in der Kindheit gelernt werden muss. Genau. Gewinnen und Verlieren zum Leben gehört. Licht und Schatten, alles gehört dazu.
Natürlich, und man tut Kindern an der Stelle auf gar keinen Fall einen Gefallen, wenn man sie auch bei Mensch ärgere dich nicht spielen als einfachstes Beispiel immer nur gewinnen lässt. Nur damit man diesen Wutausbruch vielleicht am Küchentisch nicht erlebt, der gehört zum Leben dazu. Genau. Das müssen Kinder früh lernen.
Sehr schön. Ja, genau.
Ich möchte nochmal die Freiräume aufgreifen, die in dem Zitat genannt werden. Da ihr ja auch beide Mütter seid, mitunter sogar Großmütter, habt ihr ja auch dementsprechend eine gewisse Aussicht, eine gewisse Zukunftsaussicht für eure Kinder, wenn sie dann mal erwachsen sind, wie würdet ihr diese Rollenverschiebung in der Zukunft betrachten? Glaubt ihr, in 10 Jahren sieht es noch mal anders aus als heute?
Ja, ich glaube ganz sicher, dass es in 10 Jahren noch mal anders aussieht als heute, weil jetzt mal ausgehend von meiner Familie zum Beispiel, die Kinder einfach mitbekommen, dass wir gleichberechtigt beide berufstätig sind und dass beide sich kümmern, sowohl um den Haushalt als auch um die Kindererziehung. Von daher gehen die sicherlich noch mal ganz anders in ihr eigenes Familienleben später rein, als viele andere das vielleicht tun werden oder auch in der Vergangenheit getan haben. Wenn Kinder damit aufwachsen, dass die Mutter immer zu Hause ist, um jetzt mal bei der traditionellen Rolle zu bleiben, dann erwarten sie das vielleicht später auch von ihrer Partnerin und sind nicht so offen für gleichberechtigte Modelle. Von daher glaube ich schon, je häufiger diese Gleichberechtigung und diese Ausgewogenheit in den Familien einfach stattfindet, desto häufiger wird das auch in Zukunft so stattfinden und sich so etablieren.
Und unsere Enkelkinder oder so reagieren, dass sie dann also das ganz selbstverständlich finden. Und ich bin immer auch stolz eigentlich zu sehen, dass also wenigstens den Herrschaften bei uns in der Familie dann auch wirklich echt Vater sind. Das ist so eine extrem schöne Sache zu sehen, auch wie man dann auch merkt, wie ein Augenkontakt zwischen Vater und Tochter und Kleinen von ein paar Monaten stattfindet und das eigentlich Gespräch mit stattfindet nur durch eigentlich durch Kontakt. Und das ist etwas zum Beispiel, was man lernt bei bei einigen Sachen, dass man Kindern, die wirklich autistisch sind, so schwierig Kontakt habe. Und dass man das schon also in diesen Monaten sieht, was da dann nicht mehr stattfindet. In dem Sinne, dass es nicht krankhaft wird, aber dass es so liebevoll und so viel Anerkennung bekommt, dann ist da eine ganz, ganz wichtige Sache für mich. Ja. Und das ist das, was ich auch glaube, dass das immer stärker stattfindet. Und dann ist eigentlich die Gleichberechtigung automatisch. Und dann brauchen wir auch nicht mehr davor zu kämpfen. Das Einzige ist nur, wo man wirklich vielleicht gucken sollte, nochmal wegen der Bezahlung, dass Frauen nicht einen Nachteil haben in ihrer Rentengeschichte. Also möchte ich schon kennen. Das ist etwas, was ich für die Zukunft mich wünsche.
Ja, aber wie du schon sagst, ich glaube, es wird eine Selbstverständlichkeit werden in den nächsten Jahren, weil die jüngeren Generationen kennen es fast gar nicht mehr anders. Ich habe gerade, während du erzählt hast, nochmal so ein bisschen zurückgeblickt. Meine Mutter war zum Beispiel auch immer berufstätig. Damals gab es noch gar nicht diese längere Elternzeit oder Ähnliches. Sie hätte sich entscheiden können, sie bleibt zu Hause oder sie geht weiter arbeiten. Sie ist immer halbtags weiter arbeiten gegangen. Von daher war das vielleicht für mich auch schon selbstverständlich an der Stelle.
Ja, ein Beispiel, ne? Das genau. Ist ein ganz tolles, die Rollebeispiele.
Ja, ein
die
Vorbild man einfach. Übernimmt. Ja. Eine Vorbildfunktion.
Genau. Das ist eigentlich das Schöne, was man dann sieht. Genau. War natürlich in meinem Fall nicht möglich, wenn ich eine Mutter hatte mit 8 Kindern. War es natürlich nicht möglich, aber so eine etwas andere Zeit auch. Und deswegen ist es so schön, wenn man sieht, wie die Entwicklung stattfindet. Ja. Und das finde ich ganz, ganz toll für die Gesellschaft.
Genau.
Das ist eine schöne Überleitung in unser zweiten Themenblock der heutigen Folge. Wir haben gerade über Vertrauen, Misstrauen in der Familie gesprochen, wir haben über Zusammenhalt gesprochen, wir haben auch mal über den Streit gesprochen, der dazu gehört. All das sind Themen, die uns beschäftigen, wenn wir an die kommende Europawahl im Juni 2024 denken. Die Gefahr von rechts besteht. Die rechtskonservativen bis rechtsnationalen Parteien sind auf dem Vormarsch. Jüngst die Wahlergebnisse aus den Niederlanden bestätigen dieses Szenario. Was glaubt ihr, braucht ein starkes Europa eurer Meinung nach, um dem Rechtsruck ein Stück weit entgegenzutreten?
Ja, ich glaube, das starke Europa braucht vor allem Einigkeit und Zusammenarbeit aller Mitgliedstaaten, um gemeinsame Lösungen für die aktuellen Herausforderungen zu finden. Wichtig natürlich auch nochmal, das ist gerade bei der Europawahl ja immer noch ein Thema, eine hohe Wahlbeteiligung. Wir müssen den Leuten noch besser vermitteln, wie wichtig Europa für uns ist und welche Sicherheit Europa uns an der Stelle auch nochmal bieten kann. Um das zu erreichen, ist es, glaube ich, wichtig, dass man gerade die anspricht oder versucht, wieder mit ins Boot zu holen, die sich aktuell benachteiligt fühlen, ob politisch oder auch wirtschaftlich gesehen. Wir müssen Armut bekämpfen, wir müssen allen gute Bildungschancen und vor allem auch eine Chancengleichheit bieten können. Ich glaube, dass wir damit den aktuellen Herausforderungen und diesem Rechtsruck begegnen können. Aber das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle wäre tatsächlich, dass wir uns auf unsere Stärken konzentrieren, die Stärken nach vorne stellen und nicht immer nur mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, Mensch, das, was die jetzt machen, ist aber nicht gut, lass es uns doch besser anders machen. Jeder sollte bestmöglich seine eigenen Themen voranbringen und nicht immer nur sagen, ja, aber das finde ich jetzt von den anderen gerade nicht toll. Bestmöglich seine Sachen nach vorne treiben und nicht immer nur an den anderen herummäkeln, sozusagen.
Ja, und das ist das eigentlich, was wir gerade so besprochen haben, was alles in der Familie passiert, ist natürlich auch das Vertrauen. Und ich finde, das ist meine Sicht der Dinge, ich finde schon, dass dieses Misstrauen im Moment das größte Übel ist eigentlich, was ist. Sie sind so schnell misstrauisch und dann kommen wir auf etwas, was ich nicht so gerne vielleicht so deutlich sage, aber es muss leider mal gesagt werden. Ich glaube auch, wenn man sich überlegt, gerade in den früheren DDR-Ländern war eigentlich der Kindererziehung, es war staatlich, es war nicht von der Familie. Und das fing ja schon an kurz nach der Geburt. Diese Kinder, wenn man sich dann vorstellt, wenn man jetzt 40, 50, 60, 70, 80 ist, hat man das jahrelang miterlebt, wie man eigentlich erzogen ist, also nicht zu Hause, aber fast eigentlich nur zusammen, in dem Sinne, wo eigentlich die wichtigste Zelle der Familie eigentlich fehlt. Und dieses Misstrauen ist für mich ein extrem wichtiger Punkt. Und da hat auch etwas damit zu tun, dass man früher zum Beispiel dieses Vertrauen überhaupt nicht so mitgekriegt hat. Und ich denke, dass gerade das Osten schwieriger das hat als das Westen. Weil Vertrauen ist etwas, was man nur entwickeln kann eigentlich in einer Familie und mit Vater und Mutter. Und ehrlich ist das natürlich auch diese Schwierigkeit, wo ich meine, nach ein oder zwei Generationen vielleicht anders ist. Aber die jetzige AfD, in dem Sinne genau in diese Richtung eigentlich immer wieder diese Unsicherheit auch anspricht und daraufhin eigentlich politisch sich konzentriert, dann denke ich immer wieder, wenn man wirklich denkt, man lebt in einer Demokratie und wir brauchen kein, so wie viele meinen, eine starke Hand, in dem Sinne überhaupt keine starke Hand, weil man ist selbst verantwortlich. Und das Allerwichtigste in einer Demokratie ist doch, dass die eigene Verantwortung und auch wählen zu gehen. Weil wir haben nicht nur Rechte, wir haben auch Pflichten. Und ich finde auch jetzt, gerade vor Europa, wo der wichtigste Moment ist jetzt, gerade mit dem extremen Rechtsruck, bin ich von Meinung, wir müssen wählen gehen. Und da geht es hauptsächlich nicht nur abzuwarten und so weiter und so fort, das machen die anderen wohl. Nein, jeder ist verantwortlich und jeder übernimmt auch die eigene Verantwortung. Und wo man das Kreuzchen hinsetzt, finde ich schon sehr wichtig zu überlegen, wenn eine Partei oder Parteien aus einer EU wollen, kann ich nicht verstehen. Überhaupt nicht verstehen. Weil ehrlich gesagt, es ist das Schönste, was es ist, 27 Länder, die also sich jahrelang eigentlich fast bekämpft haben, jetzt schon 77 Jahre oder 75 Jahre schon zusammen sind. Und es ist sicher schwierig, weil auch genau in einer Familie sehr unterschiedliche Typen sind und auch Staaten in diesem Fall, ob man jünger ist oder älter ist, als Staat auch. Auch da ist in der Familie genauso etwas, immer Reibung, aber Reibung muss sein. Genau. Will man sich also wirklich in das Weiterentwicklung, Reibung gibt, Wärme. Ja. Und wollen wir irgendwie weiterkommen, dann müssen wir wirklich nicht ein weniger, aber mehr Europa haben. Viel mehr. Und ich finde es gut, wenn sie jetzt versuchen, sich auch auszubreiten. Sicher sind viele Dinge, die noch gemacht werden müssen. Und wir können noch viel daran arbeiten, an unserer Zusammenarbeit. Und ich denke auch, nur zusammen sind wir stark.
Ja, das glaube ich auch. Und wir müssen einfach ganz extrem unsere Demokratie stärken. Wir müssen transparent werden. Wir müssen die Bürger erreichen. Aber genau das ist schwierig, die Kommunikation. Wir müssen Desinformation bekämpfen. Aber das ist ja auch eine Frage, die wir uns hier vor Ort häufig stellen. Wie erreiche ich Bürger noch? Ist die Tageszeitung das richtige Mittel? Da erreiche ich längst nicht mehr alle. Sind es die neuen Medien, da erreiche ich wiederum andere nicht. Aber ich weiß, Kommunikation und Pressearbeit ist sicherlich noch mal ein Thema eines anderen Podcasts.
Danke, danke. Aber es ist sehr wichtig.
Ja, das ist wirklich ein wichtiges und interessantes Thema.
Ganz, ganz wichtig, weil viel Unwahrheit wird immer mehr durch die KI, ChatGPT auch und so weiter, sind das auch Sachen, die noch wichtiger wird, die Wahrheit. Und das ist auch der wahrhaftige Journalismus und so weiter, wahrhaftige, dass man auch nicht nur das Negative, und da komme ich wieder auf mein, was ich in meinem Büchlein geschrieben habe, die wertschätzende Erkundung. Es geht darum, was ist das Beste, was wir sein können? Was ist sinnstiftend? Und was ist, weil das läuft am schnellsten, auch in der Wirtschaft, in all diese Dinge, aber nicht irgendwie zu gucken, was nicht gut läuft. Und einfach mehr beschäftigt sein mit das Positive. Und da passiert sehr viel und sehr viel Gutes im Moment.
Aber gerade dieses Misstrauen nimmt langsam aber sicher immer stärker zu. Und das treibt in die Arme von extremistischen Parteien leider.
Deswegen ist Misstrauen so ein für mich eigentlich das schwierigste Übel in dieser Zeit. Ja. Und wie kriegt man Vertrauen? Vertrauen kriegt man nur, finde ich, auch, wenn man offen ist Und Vertrauen kriegt man auch, wenn man die Möglichkeit hat, auch mal zu sagen, okay, das war ein Fehler.
Ja.
Ein Fehler zuzugeben, genau, gehört zum ganz menschlichen, normalen Entwicklung.
Auf jeden Fall.
Und das ist eigentlich das Schönste, wenn man doch auch hier bei uns Politiker hat, die das können.
Ja, genau. Und das macht das sympathisch ist, und
ja, und menschlich, und, menschlich. Genau. Und eigentlich stark.
Ja. Ja, genau.
Eigentlich, das ist eigentlich die Stärke.
Ja,
ja, eine offene Fehlerkultur finde ich auch sehr wichtig, gerade auch in Bezug auf die Demokratie. Wir reden viel von Misstrauen, aber Misstrauen ist auch immer dann der Motor für Spaltung. Wir brauchen aber das Vertrauen. Diesen Punkt, ihr habt den beide gerade schon ausgeführt, den würde ich gerne noch mal kurz aufnehmen. Wenn wir auf die Wahl blicken, wenn wir generell auf Wahlen blicken, Wahlbeteiligung erreichen nicht mehr unbedingt Höchstwerte, erreichen auch nicht mehr unbedingt wünschenswerte Zahlen. Wie wichtig ist dieses Vertrauen wirklich auch vielleicht in der politischen Ansprache? Christine hat es kurz schon mal gerade erwähnt. Ist es wirklich nur die Verantwortung der Politik oder ist es auch die Verantwortung der Gesellschaft, sich gegenseitig quasi das Vertrauen zu schenken, um bestmöglichst gemeinsam Ziele zu erreichen?
Ja, es ist sicherlich auch die Verantwortung der Gesellschaft, aber gerade bei der Europawahl haben wir ja auch in den vergangenen Jahren immer schon gesehen, dass die Wahlbeteiligung traditionell ein wenig geringer war. Das merkt man allgemein bei Wahlen ja. Bei der Kommunalwahl ist sie noch ganz anständig hoch. Und je höher die Instanz wird, desto niedriger wird im Zweifel die Wahlbeteiligung, weil es für die Bürger gefühlt immer weiter weg ist. Europa ist natürlich noch mal deutlich weiter weg als die Bundestagswahl beispielsweise. Aber ich glaube, da stehen auch die nationalen Parteien und Vereinigungen einfach in der Pflicht, noch stärker darauf hinzuwirken, ihre Wähler, die ja sonst auch mobilisiert werden können, auch für die Europawahl zu mobilisieren. Wir haben zum Beispiel hier in Mettingen ja eine sehr gute Kampagne 2019 gehabt und haben mit allen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen gemeinsame Plakate gemacht, um auf die Europawahl hinzuweisen. Parteiübergreifend, da stand kein Parteilogo drauf, es war wirklich von allen Ratsmitgliedern unterzeichnet sozusagen. Und das wäre auch mein Wunsch, dass wir das im nächsten Jahr wieder machen, in einer ähnlichen Form, um unsere Bürger hier vor Ort auf die Europawahl hinzuweisen. Das ist das, was wir hier vor Ort tun können und was wir bestmöglich eben, ja, Stefan hat es gesagt, auch in die Gesellschaft bringen müssen. Jeder muss mit seinem Nachbarn sprechen und sagen, du gehst doch Sonntag zur Wahl, oder? Nur so kann es funktionieren, meiner Meinung nach.
Das fand ich genau das Allerwichtigste, weil ich das so toll finde, was Sie ja auch hier in Mettingen machen, das ist die parteiübergreifend. Und das ist eigentlich, finde ich, immer wieder, es geht doch wirklich jetzt um Europa oder es geht doch wirklich um Deutschland. Ja. Und dann muss also auch die Parteien die Möglichkeit haben, also nicht immer das Negative voneinander zu sehen, was sie wohl oder nicht gemacht haben, aber dass es darum geht, was können wir Gemeinschaft schaffen? Und es geht jetzt auch um Deutschland, es geht auch um Europa. Und wenn wir die Rechtsrück wirklich entgegenstellen, müssen wir alle wählen. Alle.
Auf jeden Fall.
Jung und alt.
Ja, und natürlich setzt jede Partei eigene individuelle Schwerpunkte. Das ist auch richtig so. Das kann sonst nicht funktionieren. Aber trotzdem, das, was ich eben auch schon mal gesagt habe, jeder sollte klar seine Schwerpunkte nach vorne stellen, aber sich auf die Sachen auch konzentrieren und nicht an den anderen rumnörgeln.
Sehr gut, weil ich das ein von den wichtigsten Punkten finde vor Europa.
Und das zeichnet auch eine Einigkeit aus, das bringt eine Geschlossenheit nach außen und das schafft wiederum Vertrauen bei den Bürgern, glaube ich. Dass die sehen, ach guck mal, die können auch gut miteinander arbeiten und dann kann ich mir die einzelnen Schwerpunktthemen der Parteien nochmal ansehen und gucken, wo fühle ich mich am besten aufgehoben.
Das ist auch meine Idee.
Abschließend wollen wir noch mal den Blick in die Zukunft richten. Die Entwicklung Europas in 10 Jahren. Habt ihr Wünsche? Habt ihr vielleicht auch Gefahren, die ihr seht? Wie stellt ihr euch das Europa in 10 Jahren vor?
Ja, natürlich habe ich Wünsche. Ich hoffe, dass Europa, ich will nicht sagen, dass es jetzt schwach ist, aber dass es noch stärker und widerstandsfähiger wird. Weil damit sind wir schon bei den Gefahren. Ich glaube schon, dass einige Gefahren aktuell und auch in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Das sind zum einen der Rechtsruck, das muss man einfach sagen, die extremistischen Parteien an der Stelle und aber auch externe Herausforderungen, globale Krisen, wo man nur hinguckt. Wenn man sich umschaut, stehen wir vor besonderen Herausforderungen, die wir so stark und so geballt, glaube ich, in den vergangenen Jahren selten erlebt haben.
Gerade mit auch mit der Umwelt und so weiter, das ist natürlich so eine extreme Aufgabe. Und das können wir nicht alleine schaffen, auch Europa alleine kann das nicht schaffen, aber weltweit müssen wir das irgendwie hinkriegen. Und wenn ich das schon sehe, was wir dann hier in Europa versuchen dann zu schaffen, ist das schon gut. Und wir müssen, ein starkes Europa hat auch immer wieder damit zu tun, wie stark wir dann auch auf der Welt sind, in dem Sinne gegenüber einem USA oder gegenüber einem China. Und eigentlich ist es immer wieder, dass wir das erreichen, dass wir mehr zusammen noch rücken, vielleicht auch noch uns etwas ausbreiten und so weiter. Ich denke, dass das der Weg ist. Nur zusammen sind wir stark.
Abschließend möchte ich euch noch um ein kurzes Statement für die bevorstehende Europawahl bitten. Warum ist diese Europawahl so wichtig und noch wichtiger, warum sollten wir wählen gehen?
Ja, die Wahl ist das Grundrecht der Demokratie und das stärkt unsere Demokratie und erhält sie aufrecht. Natürlich muss ich wählen gehen, weil jede Stimme, die nicht wählen geht, stärkt die extremistischen Parteien an der Stelle einfach, weil die schaffen es tatsächlich meistens, ihre Wähler zu mobilisieren. Das ist wie so oft im Leben, gerade die, die unzufrieden sind, sind laut und die gehen dann wählen. Die wählen aber meistens nicht das, was wir uns für die Gestaltung unserer Zukunft vorstellen. Und ich würde mir wünschen, dass wir weiterhin in einem sicheren und starken Europa leben. Und deshalb ist es ganz wichtig, bei der Europawahl seine Stimme abzugeben.
Ja. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass es mit unserer Freiheit zu tun hat. Das ist das Allerwichtigste. Und deswegen sage ich, bitte geh wählen und sei nicht feigen und bleib nicht zu Hause.
Vielen Dank für die heutige Folge. Vielen Dank, Christina Reimann, dass du unser Gast warst. Vielen Dank dir, Luz. Ich möchte mich verabschieden. Ihr hörtet einen Podcast der Medienwerkstatt Metting. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.